Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Alchemisten-Podcast. Heute soll es um meine 7 liebsten Heilpflanzen gehen oder meine wichtigsten Heilpflanzen. Ich habe mal die spontan zusammengefasst, die mir in den Sinn gekommen sind. Dabei bin ich nicht die Liste durchgegangen, jetzt die ich irgendwie auf dem Blatt hatte, sondern die Liste, die ich im Kopf hatte, beziehungsweise habe es einfach wie so Luftblasen, die an einem See aufsteigen, mal hochploppen lassen. Welche Heilpflanzen kommen mir denn in den Sinn? Und glaub mir, mir sind noch 10.000 Millionen weitere Heilpflanzen in den Sinn gekommen. Und die Idee dazu hatte ich, als ich letzte Woche einen Infekt hatte, der jetzt am Abklingen ist, als ich nach Berlin gereist bin und voller Reisebus, volles Flugzeug, Berlin, Action, alles war irgendwie zu viel und da hat es mich umgehauen. Ich hatte die Nase schon voll, als ich angekommen bin, aber jetzt geht's wieder. Und da kam mir auch die Idee zu dieser Episode, zu diesem Titel, was sind eigentlich so die wichtigsten Heilpflanzen für mich persönlich, was sind meine Liebsten? Und ja, das kann sich natürlich nächstes Jahr wieder ändern, ja, vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder andere liebste Heilpflanzen, aber ich dachte mir, ich inspiriere dich mal und vielleicht hast du bei dieser Folge auch ein Kopfnicken oder nee, oder hatte ich noch nie auf dem Schirm diese Heilpflanze. Und ja, ich leg einfach mal los. Also, es wird 7 Heilpflanzen geben. Meine erste Heilpflanze, natürlich mein persönlicher Star, meine wichtigste Heilpflanze, das ist die Melisse, Melissa officinalis. Die habe ich auch schon oft hier erwähnt. Das ist so, die Melisse gehört so zu den Allroundern. Ich muss mal gucken, habe ich das an? Ja. Nicht, dass ich aufnehme, ins Leere aufnehme, das wäre ja gemein. Ich muss mal gucken, ob ich mein Mikro anhabe. Ja, die Melisse ist ja ein Allrounder. Die ist nicht nur gut für die Verdauung, die ist vor allen Dingen auch gut für das Herz. Paracelsus hat die Eigenschaften der Melisse schon hoch gelobt, dass es eine ganz, ganz wichtige Heilpflanze ist für unser Herz, aber auch für unser Gehirn, für unsere Konzentration. Und ich mag die Melisse vor allen Dingen auch deshalb, weil sie einen Bezug hat zu Herpesviren, also die Gerbstoffe, speziell diese Lippenblütengerbstoffe, diese Lamia-10, die sind viruzid, die sind ganz stark viruzid, das heißt, sie können Viren oder die Vermehrung der Viren eindämmen und abtöten. Und sobald man bemerkt, dass man so ein Lippenherpes bekommt, kann man an die Melisse denken. Und ich habe ja noch bis vor ein paar Jahren jährlich regelmäßig einen Herpes gehabt, früher in jungen Jahren regelmäßig. Es hat natürlich auch was mit dem Immunsystem zu tun. Bei Frauen hat es auch nochmal was mit dem hormonellen Zyklus zu tun und auch mit der Psyche, so Triggerfaktoren, Ekel, Stress, Hormone, das kommt alles dazu. Und wenn man einmal diese Familie der Herpesviren im Körper hat, dann krabbeln die über die Nervenbahn gerne immer mal wieder auf die landen dann an der Haut oder auf der Haut, zeigen sich dann auf der Haut, so wie zum Beispiel auch Herpes zoster, die Gürtelrose, ist ja die gleiche Familie. Und bei der Melisse sind es die Gerbstoffe, wie gesagt, nicht das ätherische Öl, sind die Gerbstoffe. Man kann die frischen Melissenblätter schön gut zwischen den Händen zerreiben, bis der Saft austritt und dann auf das Herpesbläschen ganz vorsichtig tupfen. Das ist ja sehr, sehr schmerzhaft. Und du wirst sehen, so ein Herpesbläschen verschwindet ganz, ganz schnell. Ich hatte das letztens, ja, vielleicht so vor 2 Monaten, habe ich das auch gemacht. Und ja, das Bläschen ist erst gar nicht richtig aufgeblüht. Das ist ganz schnell verschorft. Und das Gleiche kann man natürlich ein bisschen aufwendiger auch bei Gürtelrose machen. Da muss man aber ein bisschen auf andere Dinge achten. Da macht man das nicht direkt unbedingt. Man muss es nicht unbedingt mit der frischen Pflanze machen. Aber da macht man Auflagen zum Beispiel mit einer Abkochung. Natürlich nicht heiß, das ist ja klar. Und deshalb finde ich die Melisse, ich persönlich, so wertvoll. Und wir können sie im Garten halten. Wir können sie natürlich auch in der Wohnung am Fensterbrett halten. Das finde ich so cool. Wie ein Basilikum. Das finde ich ganz toll, so dass die Melisse eigentlich immer für uns auch frisch, in frischem Zustand zur Verfügung steht. Wir können aber auch sie trocknen und als Tee verwenden und natürlich auch eine Tinktur daraus machen. Ja, und die Melisse, wie gesagt, ist auch gut für das Herz, stärkt das Herz auf eine sanfte Art und Weise und fördert die Verdauung auf eine sanfte Art und Weise. Und das bringt mich gleich zu meinem nächsten Pflänzchen, Nummer 2, der Wermut. Und ich sage immer, Wermut ist für alles gut. Ich sage auch gerne Wermutti, die Wermutti, weil ich finde, der Wermut hat eine unheimliche Kraft in sich. 1000 Güldenkraut hat auch eine Kraft, könnte man auch sagen, ist auch gut für Muttis, hat aber eine ganz andere Qualität als der Wermut. Warum komme ich auf 1000 Güldenkraut? Weil beide Bitterstoffe haben. 1000 Güldenkraut hat aber kein ätherisches Öl, ist ein Amara pura. Und Wermut gehört zu den ätherischen Ölbitterstoffen, ist ein Amara aromatica. Und Wermut wird gerne auch so von älteren, reiferen Damen verwendet als Tee. Ich verwende Wermut seit vielen Jahren sehr, sehr gerne für meine Bitterstofftinktur. In Kombination natürlich noch mit anderen Heilpflanzen, also da kommt bei mir nie pur der Wermut rein. Und Wermutti, ja, sie gibt Kraft, sie hilft uns, Keime abzuwehren, stärkt unseren Verdauungstrakt. Bitterstoffe des Wermuts, die wirken tonisierend, wachmachend. Nicht zu viel natürlich, ja, hat natürlich die Geschichte auch vom Absinth, trägt Wermut in sich. Das heißt, das ätherische Öl, was die Nerven schädigen kann, also auch hier einen guten Mittelweg finden. Und ja, Wermut gehört für mich auch zu den klassischen Frauenpflanzen, wie auch Beifuß, ist ja die gleiche Familie. Und was kann ich noch zum Wermut sagen? Ja, zu den Bitterstoffen grundsätzlich ganz viel. Da habe ich ja auch schon in früheren Episoden ganz viel erzählt, dass Wermut blutbildend wirkt, den Kreislauf tonisiert bei zu niedrigem Blutdruck. Und ja, dass es den Appetit dämpft, was eigentlich gar nicht stimmt. Es regt ja den Appetit an, aber es dämpft den Appetit auf Süßes und wirkt auch keimwidrig bei, ja, so Keimen im Verdauungsapparat, also wenn es da Beschwerden gibt. Was wichtig ist bei allen Bitterstoffen, wenn wir die einnehmen als Tee oder Tinktur, und so ist das bei dem Wermut natürlich auch, dass wir aufpassen müssen, ob Gallensteine vorliegen. Also Gallensteine, die können natürlich aktiviert werden durch die Bitterstoffe und dann Gallenkoliken im schlimmsten Fall hervorrufen. Das muss man abklären lassen medizinisch. Ansonsten fördert es natürlich die Verdauung, die Fettverdauung, unterstützt es positiv. Aber wie gesagt, da muss man schauen, ob man Gallensteine hat. Und Bitterstoffe sollten natürlich nicht, das heißt natürlich, sollten nicht in der Schwangerschaft eingenommen werden, weil Bitterstoffe unsere glatte Muskulatur anregt, also die wird kontrahiert sozusagen, ja, deswegen auch verdauungsfördernd, weil die ganzen Verdauungsorgane, wie eben zum Beispiel die Gallenblase, aber auch der Magen und der Darm, ja, das wird schön angeregt, sodass die sich gut bewegen und gut verdauen. Und der Uterus, die Gebärmutter, die ist ja auch mit glatter Muskulatur umkleidet sozusagen. Und da könnten auch Kontraktionen angeregt werden, Bewegungen und Wehen hervorgerufen werden. Deshalb Wermut bitte nicht in der Schwangerschaft. Und auch die ätherischen Öle, die könnten das Ungeborene natürlich auch schädigen. In einer normalen Dosierung nicht, aber das ist ja ohnehin obsolet, also grundsätzlich nicht in der Schwangerschaft. Und ja, das wäre wichtig zu betonen, was den Wermut angeht. Ansonsten Wermut-Tee, was ganz Feines, und da genügt es auch mal so einen halben Teelöffel zu überbrühen mit nicht mehr kochendem Wasser und zu Beginn mal 3 bis 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Das schmeckt schon gut bitter und das wirkt, wie gesagt, anregend, tonisierend. Und ältere Damen, also auch jenseits der Wechseljahre, ja, schon ab 60 plus, so 65, 70, 80, denen tut das unheimlich gut. Die lieben das Bittere ohnehin sehr, weil sie merken, dass es sie von innen her, ja, tonisiert, kräftigt, anregt, ja, wach macht. Und deshalb finde ich den Wermut toll. Ich mag den sehr gerne. Das dritte Pflänzchen ist der Thymian, Thymus vulgaris, dieses kleine Kraftpaket. Das haben die geliebten Geschichten ihren Männern mitgegeben, die auf See gefahren sind, auf See gestochen oder in See gestochen, sagt man ja nicht auf See, in See gestochen sind, damit sie auch Kraft haben, ist eben auch eine Kraftpflanze, und an die Liebste zu Hause denken. Und der Thymian, es gibt ja viele verschiedene Thymianarten, Thymian oder Thymus vulgaris, hat unheimlich viel ätherische Öle, ist eine klassisch ätherische Ölpflanze, gehört aber auch zu den mediterranen Gewürzen und ist deshalb auch angezeigt bei einer schlechten Verdauung. Ja, deswegen halt auch ein Gewürz. Und das Interessante ist, dass bei den Heilpflanzen, die gut für unsere Verdauung sind, auch immer Heil- oder oft Heilpflanzen sind, die unseren Atemwegen auch gut tun. Und der Thymian ist ja mit einer der wichtigsten Heilpflanzen für unsere Atemwege. Wenn wir Husten haben, Bronchitis, Sinusitis, also Schnupfen, Keuchhusten, gibt es ja schon fast gar nicht mehr, ja, wird ja durchgeimpft. Das Immunsystem hat ja heutzutage kaum noch die Möglichkeit, sich natürlich zu entwickeln und zu stärken. Und Thymian ist auch eine schöne Kinderpflanze, ja, für einen Tee. Kinder, die oft unter Erkältung leiden, im Winter, in der kalten Jahreszeit, auch zum Stärken, ja, den Kinderorganismus zu stärken, hat man in der Volksheilkunde die Kinder gebadet mit Thymian. Also man hat ein Thymianbad beispielsweise gemacht. Und das geht ganz einfach, wie ein Tee eigentlich, ja. Man kocht 2 Liter Wasser auf. Man kann es auch ganz einfach machen. Man gibt eine gute Handvoll getrocknete Thymianblätter oder Thymiankraut in einen Topf, übergießt das Ganze mit circa 1-2 Liter Wasser. Das ist egal, ob es jetzt 1 oder 2 Liter sind. Das kommt ja eh in die Badewanne. Also 2 Liter wäre schon besser, weil die Wirkstoffe dann mehr Möglichkeit haben, in das Wasser überzugehen. Ja, das Wasser saugt dann sozusagen die Wirkstoffe schön auf. Das heißt, das Ganze ganz kurz aufkochen lassen, nicht sprudelnd kochen, so siedend heiß, genügt schon. Dann vom Herd nehmen, zugedeckt ziehen lassen. In der Zwischenzeit kann die Badewanne voll laufen. Und dann, wenn die Wanne voll ist, durch ein Sieb gleich den Infus, so heißt das, wenn man so einen Tee macht oder so einen Auszug, so einen heißen Auszug, ja, den Topf sozusagen durch ein Sieb, den Inhalt gleich dem Badewasser zugeben. Nicht vergessen, das Ganze durch ein Sieb zu geben, sonst hat man natürlich den ganzen Thymian im Badewasser. Also einfach im Topf belassen, wenn die Wanne voll ist, noch vielleicht das Kondenswasser, was sich gesammelt hat, am Topfinneren noch in das Wasser zurückschütteln. Das ist ganz wertvoll. Das hat noch das ein oder andere ätherische Öl. Und dann einfach dem Badewasser durch ein Sieb zugeben und ja, das Kind dann darin baden lassen. Altes Rezept, um die Kinder zu stärken. Und das kann man gut in der kalten Jahreszeit 1 bis 2 Mal in der Woche machen. Und Thymian ist auch ein schöner Familientee, so in Kombination mit weiteren Heilpflanzen. Sehr, sehr gut verträglich, auch für die Verdauung, aber auch für die Atemwege. Und da komme ich gleich zu den nächsten, da darf ich nicht durcheinander kommen, weil ich hatte nämlich jetzt eigentlich eine Heilpflanze davor. Aber das passt ganz schön. Also zur vierten Heilpflanze, was eigentlich 2 Heilpflanzen sind, nämlich Anis und Fenchel. Und das passt deshalb so schön, weil man den Thymian sehr, sehr gut mit Anis und Fenchel kombinieren kann. Die sind auch sehr reich an ätherischen Ölen, zählen zu den klassischen Verdauungsheilpflanzen, weil sie auch reich an ätherischen Ölen sind und deshalb zu den Carminativa zählen. Also von Carminare, von Reinigen. Sie reinigen unser Gedärm von schlechten, von krankmachenden Keimen. Und so hat man dann im Herbst gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, was buddhistisch nicht korrekt ist, diese Aussage. Aber nun gut, man sagt das halt so. By the way, ich bin keine Buddhistin. Mir fällt es jetzt das erste Mal auf, dass man das so eigentlich sagt, diesen Spruch. Und mit diesem Tee, so Thymian, Anis, Fenchel zu gleichen Teilen, hat man einen schönen Tee, um unsere Atemwege zu kräftigen, zu schützen vor Infektionen. Oder selbst wenn schon Schnupfen vorhanden ist oder eine Erkältung, dann können wir den Tee trinken. Oder um der Verdauung was Gutes zu tun. Und das ist ein wunderschöner Familientee, der morgens beim Frühstück getrunken werden kann oder abends beim Armbrot oder zwischendurch, wenn die Kinder Durst haben zum Anbieten. Ne? Da kann man ja auch lauwarm trinken und schmeckt halt auch ganz gut. Man kann auch mal ein bisschen Honig mit dazugeben. bei diesem Tee, nicht bei jedem Tee. Aber da ist es schon auch durchaus mal erlaubt, es sei denn, das soll eher der Verdauung dienen, dann würde ich den Honig weglassen. Bei Erkältungskrankheiten kann man schon ein bisschen Honig dazugeben, weil das eben die Wirkung verstärkt, die Anregung der Zilien und die Schleimbildung, dass man besser abhusten kann und so weiter. Ja, das zum Anis und Fenchel. Kann ich natürlich auch viel mehr erzählen, aber ich habe ja noch ein paar Pflanzen. So, die habe ich jetzt verdreht. Das heißt, das war 4.1. Das heißt, die fünfte Heilpflanze, das ist die Süßholzwurzel. Und die Süßholzwurzel ist mega, mega, mega cool. Die wurde, ich bin in Geschichte sehr schlecht, in den Jahreszahlen, ich glaube um 1500, 1400 oder 1600 in Bamberg angebaut. Da könnt ihr ja mal recherchieren und mich verbessern, wann das genau war. Und die Süßholzwurzel ist super interessant. Der Hauptwirkstoff, das sind ja die Saponine und auch die Schleime. Und diese Saponine und Schleimstoffe, die haben viele verschiedene Eigenschaften. Die wirken ganz stark antiallergisch, entzündungshemmend, bei vor allen Dingen auch Entzündungen, vor allen Dingen Entzündungen, chronische Entzündungen im Verdauungsapparat, Magen-Darm-Bereich, auch wenn es um chronische Darmerkrankungen geht, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, da kann man immer an die Süßholzwurzel denken. Und die Süßholzwurzel, die wirkt halt wie ein pflanzliches Cortison. Das habe ich auch schon öfters mal in Episoden erwähnt. Das ist nicht so, dass die Pflanze selbst Corticosteroide enthält, aber sie hemmt den Abbau des körpereigenen Cortisons. Der Körper bildet ja selbst Cortison. Cortisol, ne, schützt sich vor Entzündungen, indem der Körper das bildet. Und natürlich baut der Körper das auch selbst wieder ab. Und die Süßholzwurzel, die hemmt nun diesen Abbau, so dass sich vermehrt Cortisol im Körper bilden kann oder zur Verfügung steht. Und deshalb wirkt, oder über diesen Mechanismus wirkt die Süßholzwurzel eben entzündungshemmend. Und das macht sie unter anderem so wertvoll. Dann hat sie natürlich noch die Schleime bei Entzündungen, bei Rachenentzündungen. Ich habe viel Süßholztee unter anderem getrunken bei meinem Infekt letzte Woche. Und die Schleime, die legen sich wie ein schützender Film über den Rachen und beruhigen den Rachenbereich. Und auch wenn wir so akute Magenentzündungen haben, Gastritis oder auch chronische Magenschleimhautentzündungen, Darmentzündungen, könnt ihr auch immer an die Süßholzwurzel denken. Wichtig ist nur nicht länger als ja 2 Monate am Stück trinken. Dann mal ruhig eine Pause machen, eben wegen dieser Anlagerung oder Anreicherung des Cortisons. Das ist natürlich auch immer individuell verschieden von Mensch zu Mensch, wie hoch der Stoffwechsel ist. Genau, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Und dazu gibt es leider auch noch keine abschließenden Studien, was das angeht. Also ich habe jetzt das Letzte, was ich erfahren habe, ist, dass es wohl eigentlich keine Nebenwirkung macht, dass man auch wirklich über einen längeren Zeitraum Süßholzwurzel anwenden kann. Aber ich denke doch, 2 Monate Einnahme täglich, ja, bei täglicher Einnahme, dann sollte man mal ruhig 1-2 Wochen Pause machen, mindestens. Gut, dann haben wir als nächste Pflanze, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich auch wahnsinnig viel zu mir genommen letzte Woche. Das ist der Sanddorn. Ich bin auch immer noch nicht ganz hergestellt. Ich muss hier manchmal auf Pause drücken, wenn ich doch nochmal hüstel. Also vielleicht hört man das auch noch ein bisschen, dass ich verschnupft bin, erkältet bin. Das bitte ich zu verzeihen. Also das nächste Pflänzchen Sanddorn beziehungsweise auch Hagebutte. Ich habe wahnsinnig viel Sanddorn getrunken. Ich sage dazu immer gerne Sanddorn-Grog oder Grog. Ich verwende dazu gerne einen 100%igen Sanddorn-Muttersaft, wo kein Zucker dran ist, weil ich mir den dann selber mische. Und Holunderbeerensaft. So, ich mische immer gerne Sanddornsaft, 100%igen, 100%igen Holunderbeersaft, gebe dann Honig dazu und übergieße das mit heißem Wasser, nicht kochendem Wasser. Vitamin C geht nicht so schnell kaputt. Vitamin C kannst du bis 30 Minuten kochen und es wird immer noch Vitamin C vorhanden sein. Das ist ziemlich zäh. Das hat der Körper so eingerichtet, weil er das weiß. Der Körper braucht eben Vitamin C. ganz, ganz wichtig natürlich. Also auch wenn du wenn du den Sandton mit kochendem Wasser übergießt, ist da immer noch Vitamin C drin. Aber wenn es heiß ist, ist es schon in Ordnung. Ja, und da habe ich viel, viel, viel getrunken von den ganzen Tag über, weil der Körper wahnsinnig viel Vitamin C braucht, um so einen Infekt abzuwenden. Und es hat mir sehr, sehr gut geholfen. Also viel getrunken, viel Tee getrunken, viel Sanddorn getrunken, weil Sanddorn eben unheimlich viel Vitamin C hat. Das ist bei uns, hat den höchsten Vitamin-C-Gehalt zusammen mit der Hagebutte. Also auch die Hagebutte, ich glaube, die Hagebutte hat sogar noch mehr Vitamin-C, Milligramm auf 100 Gramm. Wie gesagt, ich bin kein Zahlengenie, ich sage da lieber nichts Falsches. Ich habe mir dazu keine Notizen jetzt gemacht, bevor ich was Falsches sage. Und da gibt es so Aussagen, ich finde es so krass, ich finde es so schrecklich auf YouTube. Irgendjemand sagte letztens, ja, und hier, und die Kiwi, die ist die Frucht, die am meisten Vitamin C hat. Seid vorsichtig mit dem Aussagen in Social Media. Ich meine, okay, ein Podcast zählt auch zu Social Media. Es ist sowieso immer gut, selber zu überprüfen, sich ein eigenes Bild zu machen. So lernt man auch viel, viel besser, als wenn man immer nur passiv aufnimmt. Aber Sanddorn und Hagebutte hat 10.000 Millionen Mal mehr Vitamin C als eine Kiwi. Und wenn du wirklich Vitamin C zu dir nehmen willst, dann ja, ist Sanddorn einfach sehr, sehr gut. Und ja, vielleicht sollte ich... Nein, ich spoiler noch nicht. Da ist was in der Mache. Kommt ganz bald. Und ja, deshalb der Sanddorn. Deswegen steht der Sanddorn / Hagebutte auf meiner Liste, weil das eben ganz, ganz tolle Heilpflanzen sind. Und der Sanddorn hat natürlich auch Vitamin A, Carotinoide und hat auch B-Vitamine. Gehört zu den seltenen Heilpflanzen, welches verschiedene B-Vitamine hat. Und der Sanddorn hat natürlich auch ein fettes Öl in den Kernen, was unheimlich hilfreich ist bei Hautbeschwerden. Ist dann aber kein pures Öl, ne? Ist ein Zusatzöl, was man mit einem anderen fetten Öl mischen sollte, mit Mandelöl oder Jojobaöl. Sehr, sehr hilfreich bei Verbrennungen, bei chronischen Hautbeschwerden. Also Sanddorn, finde ich, ist so eine wertvolle Heilpflanze. Und dann mein siebtes Pflänzchen, auch hier wieder, ne? Welche Pflanze kommt mir in den Sinn? Ich habe mich nicht inspirieren lassen, ich habe extra nicht irgendwie eine Heilpflanzenliste oder habe im Lexikon von A bis Z mir die Heilpflanzen mal kurz angeguckt. Kam mir natürlich die Tigerwurzel in den Sinn, wie sollte es auch anders sein? Eleutherococcus. Ja, steht bei mir auch immer auf dem Tisch, die Tinktur, weil ich es einfach so praktisch finde, die Tinktur. Die Tigerwurzel stärkt unsere Nerven, kräftigt unsere Nerven so schnell. Ich finde, das funktioniert unheimlich schnell. Sie kräftigt unser Nervus vagus. Sie hat eine Einwirkung auf unsere Hormone. Ja, die Stresshormone werden in Zaum gehalten, so dass sie nicht so, der Berliner würde sagen, wilde Sau spielen können. Ja, und die Tigerwurzel richtet aus, finde ich, wie so ein Kompass, hilft uns wieder zu zeigen, wo es Norden, wo es Süden, wo geht's lang. Sie beruhigt unser Nervensystem und das ist manchmal wichtig oder was heißt wichtig, manchmal. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit so, so wichtig. Es kann so schnell passieren, dass wir gefordert sind und unter Anspannung stehen, dass wir uns konzentrieren müssen, dass wir Pflichten zu erfüllen haben, zu dienen. Ja, ich bin ja eine Dienerin. Ich habe ja meine Sonne im sechsten Haus, ja, Jungfrau. Bin zwar keine Jungfrau-Sonne, aber meine Sonne ist im sechsten Haus und das sechste Haus ist halt das Jungfrau-Haus. Und zur Jungfrau gehört das Dienen. Aber jetzt nicht im kriecherischen Sinne natürlich, sondern im edlen Sinne. Ja, auch der Butler, der Diener, das ist ja was ganz Wertvolles. Wir dienen ja alle. Wir dienen im Leben, wenn wir hier sind, allem. Wir dienen unseren Kindern. Wir dienen unseren Eltern. Wir dienen unserem Nächsten, wenn wir helfen, wenn wir lächeln, wenn wir Zeit schenken, wenn wir jemanden ein Ohr schenken, wenn wir jemanden mit unserem Wissen helfen, wenn wir arbeiten im Büro, unseren Mitarbeitern, unseren Vorgesetzten, Vorgesetztinnen oder was auch immer, das meine ich mit dienen. Wir wir dienen der Welt. Und wenn wir das mit Freude machen können und mit Kraft, dann kommt es tausendfach zu uns zurück, weil so wie wir anderen helfen, / dienen, dienen auch die anderen uns. Ja, ich meine, wenn wir essen gehen, schönes Essen, der Koch, die Köchin, Bäckerin, ja, das ist ja alles, sind so wertvolle Dienstleistungen, ja. Und bin ich jetzt darauf gekommen, mit dem Dienen, mein sechstes Haus. Genau, damit ich Kraft habe, meine Arbeit zu machen und einen Podcast aufzunehmen, mich zu konzentrieren und Freude daran zu haben. Da hilft mir die Tigerwurzel. Ich liebe sie unbedingt, unbedingt sehr. Also das heißt, wir haben jetzt hier mal zwei Wurzeln bei den sieben mitgehabt. Die Süßholzwurzel und die Tigerwurzel, fällt mir gerade mal auf. Habe ich eigentlich eine Blüte? Habe gar keine Blüte dabei, ist alles ein Kraut. Ja, die Tigerwurzel, die unseren Vagus unterstützt, unser Nervensystem in Balance bringt. Und ich mag es gerne als Tinktur, weil ich es dann praktisch habe, immer dabei habe. Man kann sich aber auch einen schönen Tee daraus kochen. Die Tigerwurzel hat auch Schleime und schmeckt ziemlich fad. Deswegen ist die Tigerwurzel auch gut kombinierbar. Auch mal mit der Melisse, mit dem Thymian. Ja, das geht auch durchaus ganz gut. Wenn man keinen Bezug zur Tigerwurzel hat, ist so als Alternative auch die Rosenwurz. Die kommt aus dem Norden und wird auch im Osten angebaut, Nord, Nordost. Und ist genauso wertvoll, hat auch die Eigenschaften wie die Tigerwurzel, stärkt das Nervensystem. Ist auch ganz hilfreich für ältere Menschen oder eben für Menschen, die echt viel Anforderungen haben, viel ja, leisten müssen. Und ja, das wäre so eine Alternative, die Rosenwurz. Und die Tigerwurzel ist auch sehr gut verträglich. Also da gibt es jetzt keine bemerkenswerten Nebenwirkungen oder Gegenanzeigen, die mir in den Sinn kommen. Manchmal liest man nicht anwenden bei Bluthochdruck. Meine Meinung sieht da anders aus, meine persönliche, weil Menschen, die einen Bluthochdruck haben, sind gestresst, sind angespannt, die brauchen die Tigerwurzel. Komischerweise hat man das bei Bitterstoffen nie gehört, ja, nicht bei erhöhtem Blutdruck, obwohl die Bitterstoffe den Blutdruck durchaus regulieren können bei einem zu niedrigen Blutdruck. Ja, also wenn man zu hohen Blutdruck hat, erhöht das nicht zwangsläufig den Blutdruck. Und meines Erachtens macht das die Tigerwurzel ganz genauso. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Tigerwurzel sogar einen erhöhten Blutdruck hilft zu senken, weil es eben das Nervensystem stärkt und kräftigt und nebenbei erwähnt auch die Konzentration steigert und unterstützt. Und ja, das waren so meine sieben, die mir in den Sinn gekommen sind. Ich habe noch ganz viele nicht genannt. Ich dachte, ach, isländisch Moos ist auch so eine coole Pflanze. Ist ja gar keine Pflanze, ist eine Alge und eine Flechte. Ja, so ein Mittelding, was ganz Besonderes. Und natürlich gibt's noch den Weißdorn, die Schafgarbe, die Artischocke, Beifuß, Lindenblüten, Rosmarin, Salbei, Löwenzahn, Brennnessel. Habe ich hier noch aufgeschrieben, was mir so danach noch in den Sinn kam, wo ich dachte, ja, die sind alle toll. Die Goldrute ist toll. Was ist noch toll? Es gibt Mistel, es gibt so viele tolle Pflanzen. Den Erdrauch liebe ich sehr und den Andorn und die Ringelblume und die Kamille. Was es nicht alles gibt, die ganzen Frauenpflanzen. Es gibt so viele tolle Heilpflanzen. Aber das waren die sieben und vielleicht fühlst du dich inspiriert und mach's mal aus der ein oder anderen Heilpflanze dir einen Tee oder ja, vielleicht sogar auch aus dem Wermut oder den, hast mal wieder vielleicht an den Thymian gedacht. Ja, dann freut mich das sehr, wenn ich dich heute mal wieder inspiriert habe. Wenn du Fragen hast zu Heilpflanzen oder sonst irgendwie, schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Du findest die E-Mail-Adresse wie immer natürlich hier in den Shownotes. Ich freue mich mega über eine 5-Sterne-Beurteilung oder ja, Beurteilung, sagt man das so. Wenn dir der Podcast gefallen hat, da wo du den Podcast hörst, bei Spotify oder iTunes. Und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, mach's gut. Salve, deine Natascha.